Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog, zwischen Trainings und Alltag. Meine Güte, ich bin schon so ein bisschen, der Schnee draußen macht mich so ein bisschen wirr. Als allererstes, ihr kennt das schon, kurzer Werbeblock. Ihr Lieben, wenn ihr mich unterstützen wollt auf Steady, könnt ihr das total gerne tun. Da seid ihr schon für den Preis von noch nicht mal einem Kaffee im Monat dabei und kriegt dafür die Folgen immer schon 2 Wochen vorher und kriegt auch noch andere Bonusse dazu. Also wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, dann würde mich das total freuen, weil dann kann ich auch mehr so tolle Folgen wie heute aufnehmen. Und heute ist die großartige Astrid Sperlich da von Insider Mantrailing. Und Astrid, wir waren ja fast Nachbarinnen eine Zeit lang, bevor ich hier in den, fast hohen Norden, NRW-Westen gezogen bin. Magst du dich mal kurz für alle vorstellen, die dich noch nicht kennen?
Ja, ich habe heute auch darüber nachgedacht, dass wir in der Zeit, als wir fast Nachbarinnen waren, deutlich weniger Kontakt hatten. Da hat sich's einfach noch nicht ergeben, als jetzt, wo du weggezogen bist.
Ja, ist komisch.
Ja, ich bin die Astrid Sperlich. Ich bin Fachfrau für Mantrailing-Training mit der Ausrichtung Enrichment. Also mir ist einfach ganz wichtig, wenn man mit seinem Hund Mantrailing macht und eben das Ziel hat, was Gutes für seinen Hund zu tun, dass man dann einfach auch vernünftige Angebote finden kann, weiß, worauf es drauf ankommt, vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen kann. Und ich mache das eben einerseits hier vor Ort mit Hundehaltenden, aber ich habe mich auch der Trainerweiterbildung verschrieben und mein Herz schlägt also auch sehr für die Weiterbildung vom IBH, für die Mantrailing-TrainerInnen mit Schwerpunkt Enrichment, weil es einfach auch viel schöner ist, im Netzwerk dieses wertvolle Thema zu bearbeiten. Und so gibt es mich eben in Mühldorf am Inn, besser gesagt in Ampfing und eben online. Und neben dem Mantrailing habe ich mir auch noch einen Herzenswunsch erfüllt. Ich habe ein Gelände erstellt, eine Hundewiese, die Hundehaltende exklusiv zur Alleinnutzung mieten können, die sicher eingezäunt ist, wo man einfach mal mit seinem Hund eine Stunde in die Erkundung gehen lassen kann, ohne Leine, ohne Maulkorb, weil technisch sichergestellt ist, dass kein anderer Mensch und kein anderer Hund in dieser Zeit das Gelände betreten kann. Und so einfach mal den Hund in die Selbstwirksamkeit zu schicken. Und das sind zwei Angebote, die eben Hand in Hand greifen und einfach da einzahlen, wo wir unseren Hunden wirklich was Gutes tun können, wo wir ihnen Rahmen bieten können, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und das auch noch zusammen mit ihrem Menschen.
Ja, und also gerade auch die Hundewiese finde ich großartig. Es gibt tatsächlich hier in NRW gibt es das mehr als bei uns in Bayern oder als ich noch in Bayern war. Also hier gibt es deutlich mehr Hundewiesen, die man auch so mieten kann mal. Aber die sind halt, also da kann halt jeder dazukommen. So, ne? Man trifft sich da halt und das sind die eingezäunten Hundewiesen dann. Und ich finde das halt echt super, wenn man mal so die Gelegenheit hat, dass man sagt, okay, den Platz habe ich jetzt nur für mich, meinen Hund kann ich sonst vielleicht nie laufen lassen, weil der unverträglich ist, weil er jagen geht, warum auch immer, weil ich vielleicht auch einfach mal im gesicherten Rahmen mich selbst entspannen will. Und wenn ich mich dann nur hinsetze, ein Käffchen mitnehme, einen Kaffee trinke und mein Hund kann einfach mal eine Stunde das tun, was er so gerne tun möchte und ich kann Buch lesen. Also auch so könnte das ja gehen.
Ja, ganz genau.
Ja, das finde ich echt großartig. Aber heute habe ich dich ja eingeladen, also mal abgesehen davon, dass ich dich als großartige Gesprächspartnerin empfinde, gibt es ja einen tollen Anlass. Und zwar hast auch du ein Buch geschrieben. Und ich freue mich, also ganz ehrlich, ich freue mich immer so wahnsinnig, wenn gute Trainerinnen Bücher schreiben, weil es muss raus in die Welt, dass man netter mit Hunden umgehen kann und dass man das auch in vielen Bereichen umsetzen kann. Und dein neues Buch kommt kurz nach dem Erscheinen, also je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hört, kurz nach dem Erscheinen dieses Podcastes raus. Magst du einmal kurz Erscheinungsdatum sagen?
Also es ist Ende März 2026 angepeilt und das Buch kommt im Katmos Verlag und es heißt Mantrailing, mehr als suchen, Wohlbefinden als Wegweiser. Und der Titel ist Programm in diesem Buch.
Sehr gut. Dann fangen wir mal mit der allerersten Frage an. Warum hast du nun dieses Buch geschrieben?
Ah, ja, das ist jetzt die allerleichteste Einstiegsfrage. Es gab tatsächlich mehrere Gründe. Also ich bin immer wieder mal angesprochen worden von Kolleginnen, von Menschen, die in meinen Präsenzseminaren waren. Hast du ein Buch geschrieben? Kann man das irgendwo nachlesen? Mein erster Schritt war dann damals, dass ich einen Blog angefangen habe. Und der letzte Tropfen, der dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, so, jetzt schreibe ich ein Buch, war tatsächlich eine Frage unter TrainerInnen, wo es um eine Empfehlung eines Buches ginge, also eine Nachfrage um die Empfehlung eines Buches, die wirklich ganz konkret bedürfnisorientiertes Mentrailing darstellt, mit nettem Umgang mit dem Menschen, bei der gleichzeitig auch ein solides Fachwissen dahinter ist, das aus dem Einsatzwesen kommt, aber nicht den Zweck des Einsatzwesens hat. Also die Kombination von präzise und die Kombination eben mit Wohlbefinden als Wegweiser. Und um gleich mal in eins der brisantesten Details einzuspringen, ein Buch, bei dem die Trainingsphilosophie auf der Spurtreuensuche basiert. Und egal, hinter welcher Philosophie man steht, eine Kombination in diesen dreien, wo wirklich nicht das Ziel Einsatz, sondern das Ziel Enrichment und Wohlbefinden für den Hund ist, das gibt es bis jetzt so noch nicht. Und
wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, nur für die, die jetzt nicht so richtig wissen, so, hä, Einsatz, von was redet die denn da? Also Einsatz bedeutet wirklich, dass man in eine Rettungshundestaffel eigentlich geht und wirklich Einsätze mit seinem Hund geht. Also wenn Personen verschwinden, dass man diese dann sucht, sondern dein Buch geht wirklich, ich sag jetzt mal, Mantrailen für den Familienhund, ganz platt gesagt vielleicht, die nicht in den Einsatz gehen sollen, also die nicht verlorene Personen suchen sollen, die im realen Leben verloren gehen, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen im Training.
Genau, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Dieses Buch ist nicht für Rettungsstaffeln oder Einsatzhunde, Personensuchhunde gedacht. Aber die Philosophie, die da dahinter liegt, die wird eben auch von sehr erfolgreichen Einsatztrailern genutzt. Und ja, ich sage jetzt mal ganz speziell, gerade dieser Punkt, nämlich mit der spurtreuen Suche, unterscheidet dieses Buch von vielen anderen Büchern. Wir steigen jetzt eigentlich gleich mitten in das heikelste Thema mit ein, aber jetzt sind wir da, jetzt machen wir da einfach weiter. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es darum geht, durch das Mentrailing-Training den Hunden Erfolgserlebnisse zu garantieren, Erfolgserlebnisse zukommen zu lassen, die sie im Alltag dann besser dastehen lassen, ja, dass sich da die spurtreue Suche extrem gut eignet, weil wir damit den Verlauf des Trails komplett bestimmen können und weil wir damit auch komplett bestimmen können, wo der Hund überall auf dem Trail vorbeikommt und wo eben nicht. In welche Herausforderung wir ihn reinschicken und in welche nicht. Und damit öffnet sich diese Art von Mentrailing eben auch ganz besonders für Teams und für die ist es eben auch geschrieben, deren Hunde vielleicht die ein oder andere größere Baustelle im Alltag haben, die vielleicht im Alltag sehr, sehr ängstlich sind, die im Alltag nicht gut mit Menschen können, die im Alltag viel Abstand zu anderen Hunden brauchen. Und gerade für alle diese Hunde, ich nenne sie gerne liebevoll die Hunde mit besonderen Bedürfnissen, für die eignet sich diese Art besonders gut, weil wir sie extrem frustarm ausüben können. Wenn die Hunde sie einmal gelernt haben.
Und da hake ich noch mal einmal ganz kurz ein für alle, die jetzt, weil wir haben ja viele Du hast ja auch einen Podcast, wo es nur ums Mantrailen geht und da sind mit Sicherheit auch eher die Mantrail-Cracks dabei. Wir gehen heute mal davon aus, dass ganz viele, die uns zuhören, noch nicht so richtig wissen, was da Unterschiede beim Mantrailen sind. Und wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt von der spurtreuen Suche sprichst, dann kann ich mir vorstellen, dass viele sich denken, naja, ein Hund sucht halt einen Mensch, da ist er ja immer spurtreu, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Mhm. Dass du da vielleicht noch mal einmal kurz drauf eingehst, es gibt ja zwei verschiedene Arten, wie die Hunde zum Ziel irgendwann kommen.
Genau, ich total gerne, danke Anja. Ich finde, am besten wird es versinnbildlicht mit der gedanklich formulierten Aufgabenstellung bei der Beim Mantrailing gibt es einmal die Version, finde die Zielperson, egal wie. Das sagt eigentlich alles, Hauptsache du kommst an. Und die Version, mit der ich trainiere, das Spurtreue, heißt, zeig mir, wo die Zielperson entlang gegangen ist. Folge der Spur. Und diese Aufgabenstellung, dieses Bild, das dadurch gezeichnet wird, finde ich, macht ganz gut klar, warum es gerade für Teams mit besonderen Ansprüchen von Vorteil ist, weil dadurch, dass die einfach genau da laufen, wo die Zielperson gelaufen ist, habe ich als Trainerin es in der Hand, wo die hinterher laufen.
Ja, also es kann sein, dass ihr zum Beispiel einen Winkel, also die Zielperson läuft so durch den Wald, biegt irgendwo rechts ab und versteckt sich dann in einer Senke. Und beim spurtreuen Suchen soll der Hund eben genau, wie du es gerade gesagt hast, da langlaufen, wo die Person langgelaufen ist. Bei der anderen Art des Trails wird gesagt, der Hund kann ankommen, wie er will. Das heißt, er müsste nicht den Winkel auslaufen, also diesen rechten Winkel, den die Person gelaufen ist, sondern es kann sein, dass er kurz davor anfängt zu wittern und so ein bisschen abzukürzen.
Ja, direkt über die Spur läuft. Im Grünfeld bin ich tatsächlich, also jetzt im Wald, habe ich kein Problem damit, wenn der Hund abkürzt. Da, okay. Dadurch ist schon auch nochmal einen Unterschied zur Fährte ziehen. Um es mal zu versinnbildlichen, wenn wir vor einem Haus stehen und die Zielperson ist rechts rum gelaufen um das Haus und geradeaus weiter, dann ist das Ziel, dass auch der Hund rechts um das Haus rum läuft und nicht links rum. Also ich rede jetzt nicht von einem Baum oder einer Laterne, sondern schon von einem größeren Gebäude und dass er eben da sauber zeigt, wo die Person gelaufen ist.
Okay. Genau. Mhm. Gut.
Dann. Ja, und warum habe ich dieses Buch geschrieben, ist, weil ich Menschen dabei unterstützen möchte, die mit ihrem Hund Mantrailing machen wollen und die sagen, oh, ich habe aber selber überhaupt gar keine Ahnung von Mantrailing. Wie kann ich denn rausfinden, ob jetzt der Trainer A oder der Trainer B genau das anbietet, was ich brauche, was ich will, weil ich habe ja gar keinen gemeinsamen Wortschatz mit den Trainern. Ich verstehe ja gar nicht, was die meinen. So wie du eben gesagt hast, brich mal runter, dass alle verstehen, wovon du redest. Genau dafür ist dieses Buch eben da. Dieses Buch erklärt dir als Hundehalterin, als Hundehalter, wie Mantrailing im Prinzip funktioniert und warum es so anspruchsvoll ist. Und wenn du es nicht zum Zweck des Einsatzes machst, sondern wenn du es machen möchtest, weil du gehört hast, dass Mantrailing so viel Spaß macht, weil du gehört hast, dass Mantrailing der Türöffner ins Verhalten mit anspruchsvollen Hunden sein kann, da wieder in einen guten Alltag zu kommen. Wenn du das machen möchtest, dann kriegst du das Wissen, mit dem du hinterher entscheiden kannst, ja, der passt zu mir. Und die Entscheidung, wer zu dir passt, liegt immer bei dir. Wenn du weißt, welches Ziel du hast und wie du erkennen kannst, welches Training welches Ziel verfolgt, dann kannst du selbst entscheiden, wo du sein möchtest und wo du trainieren möchtest und kannst eben auch mit vielen Aussagen, die du hörst, was anfangen und kannst sie einordnen und kannst auch für dich entscheiden, ja, ist okay, damit kann ich leben oder nee, ich weiß, das geht auch anders.
Und da halt auch ruhig zu hinterfragen, also bei den Trainerinnen und Trainern ruhig zu hinterfragen. Aber wenn ich hinterfragen möchte, muss ich ja erstmal zumindest eine Art von Grundwissen haben, damit ich weiß, welche Fragen ich stellen kann.
Und ganz genau.
Jeder gute Trainer, jede gute Trainerin, für die ist das okay. Ich meine, es gibt auch Tage, wo ich denke so, muss ich jetzt irgendwie über jedes bisschen diskutieren, was irgendwie auf YouTube gezeigt wurde. Auf der anderen Seite ist mir das viel lieber, die Leute diskutieren mit mir und fragen mich, warum ich das so mache oder warum ich das anders nicht mache. Oder wie das genau funktioniert, also immer dieses Warum dahinter zu sehen. Genau das bietet dann ja dein Buch sozusagen die Grundlage zu sagen, ich habe mal das grundlegende Thema Mantrailing mit Enrichment verstanden. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, ne, warum machst du das denn so und nicht so?
Genau. Und das heißt, es bietet dir einen Wegweiser, Trainingsangebote für dich einordnen zu können. Also auch wenn du sagst, Mensch, mir macht mein Training so Spaß, aber es gibt da ein paar Punkte, die verstehe ich nicht so ganz, dann kannst du eventuell auch mit dem Wissen, was du dort bekommst, zusammen mit deiner Trainerin eine Alternative finden und sagen, sag mal, liebe Trainerin, wäre das möglich, dass wir das bei meinem Hund so machen? Ich habe, ja, dass es einfach auch die Möglichkeiten für dich und deinen Hund im Training erweitert. Das ist mir eben auch ganz wichtig, dass ihr auch mit euren Trainern und TrainerInnen redet und sie einfach fragt, weil wir lernen alle dazu. Und ich bin überzeugt, es gibt viele TrainerInnen, die dankbar sind und sagen, oh Mensch, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, lass uns das probieren. Und das finde ich einfach auch eine ganz, ganz, ganz schöne Lösung. Und letztendlich ist es auch damit für TrainerInnen geeignet, das Buch, um einfach mal zu gucken, ich will mit meinem Training was verändern, aber ich weiß noch nicht so genau wie. Mhm. Und dann kriegst du dort in dem Buch eventuell die ein oder andere Idee, wo du sagst, ah ja, okay, wenn ich das so sehe, dann mache ich das in Zukunft mal anders. Oder da habe ich mehr Varianten oder ja, auch einfach mal über die Philosophie nachzudenken, lasse ich arbeiten, wen, dass der Hund die Person finden soll oder lasse ich arbeiten, dass der Hund zeigen soll, wo sie gelaufen ist. Und es hat so viele Vorteile, die zweite Aufgabe zu wählen. Mhm. Wirklich extrem viele Vorteile.
Magst du mal ein bisschen reingehen? Also wenn wir jetzt von Mantrailen als Enrichment sprechen, also Mantrailen, damit der Hund sich besser fühlt, Mantrailen, damit der Hund vielleicht ein bisschen besseres Selbstbewusstsein bekommt, mehr zum Team mit seinen Menschen zusammen wächst. Also da gibt es ja ganz viele Vorteile. Magst du da mal so ein bisschen reingehen, warum Mantrailen genau das bietet?
Einer der Herzpunkte für mich ist tatsächlich, dass Mantrailing als Team gemacht wird. Der Hund leistet oder macht etwas, was ihm sehr nahe liegt, was sehr nah an seinem artgerechten Verhaltensrepertoire liegt. Und er macht es mit seinem Menschen zusammen. Und gerade Menschen, die mit ihren Hunden vielleicht sonst in keine anderen Gruppenangebote gehen können, weil ihr Hund einfach viel Abstand zu anderen Hunden braucht, weil sie nicht in die Veranstaltungen gehen können, wo auch andere Hunde anwesend sind, aber vielleicht trotzdem gerne andere Hundemenschen treffen würden. Für die ist Mantrailing einfach ein ganz wunderbares Möglichkeit, in Gemeinschaft wieder zu trainieren, weil immer nur ein Hund arbeitet. Und so kommen viele Menschen aus der Isolation raus, kommen wieder in Gruppenangebote, können ihren Hund, ich sage es immer gerne, ich nehme immer gerne das Beispiel von meinem Hund, vom Calimero. Der ist damals in der Hundeschule, ist mir erklärt worden, dass es eine Vollkatastrophe ist mit mir und diesem Hund. Und wenn ich weiter nett mit ihm umgehen würde, dann würde das in einer Katastrophe enden. Und der Punkt war, er hat seinen eigenen Kopf gehabt, er hat sich nicht an mir orientiert, er hat unglaublich gern seine Nase eingesetzt und das war auf dem Hundeplatz in der Junghundegruppe extrem unerwünscht. Beim Mantrailing waren das drei Joker. Derselbe Hund mit denselben Eigenschaften war plötzlich grandios. Mhm. Und diesen Perspektivenwechsel, den eigenen Hund unverändert, also mit denselben Eigenschaften, als Held erleben zu können, plötzlich sehen zu können, das ist ja gar kein Fehler, das ist gar nicht falsch, es hat einfach nur einen anderen Zweck. Und ihn da leuchten zu sehen, oh, glaub gar nicht, was das an Freudentränen bei mir und auch bei KundInnen auslöst, wenn man dann zusammen zurückgeht und einfach in der Umgebung, in der man sonst viele Probleme hat, sich vielen Herausforderungen stellen muss, wenn man da viele, viele Erfolgsgeschichten schreibt, wenn man mit einem Glitzern in den Augen vom Trail zurückgeht und glücklich ist und hinterher der Hund wohlig müde im Bettchen liegt und du einfach stolz auf deinen Hund sein kannst. Auch wenn er viel Abstand zu anderen Hunden braucht, auch wenn er Menschen eigentlich gar nicht so toll findet. Oder die anderen Hunde, die sich noch nicht so raustrauen, die mit Menschen ja ganz vorsichtig sind. Wenn du mit denen in einem gut angelegten Mentoring-Setting erreichen kannst, dass sie langfristig Menschen echt toll finden. Und auch das habe ich mit meiner Nelly erlebt, mit einer Hündin, die Menschen, als ich sie bekommen habe, wirklich ganz, ganz schrecklich fand. Und nach einem Jahr Mentrailing ist sie bettelnd an fremde Menschen hingegangen, so nach dem Motto, hast du auch einen Keks für mich? Und welche Lebensqualitätsunterschied das für diesen Hund ausmacht, dass er eben nicht mehr Panik und Angst hatte, wenn ein Mensch kam, sondern, oh, potenzieller Keksspender. Und das ist diese Kombination, dieser Perspektivenwechsel, diese Verbundenheit, dieses Wachstum, das Zusammenerleben mit dem Hund, das ist für mich das, was Mentrailing so ganz besonders macht und von anderen Nasenarbeiten unterscheidet, weil es gibt viele tolle Nasenaufgaben und Nasenarbeiten, wo der Hund in seiner Nasenarbeit super gefördert wird, super abgeholt wird. Aber die Kombination fehlt.
Dass das sozusagen ein Teamwork ist. Und das, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt für mich immer. Vor allem bei Menschen, die so schlecht loslassen können bei ihren Hunden, die immer das Gefühl haben, sie müssen alles managen, was der Hund tut. Und da kommt man ja schnell rein, wenn man einen Hund hat, der nicht so ganz einfach ist. Dass man ganz schnell in dieses Ding reinkommt, okay, ich muss hier alles managen, sonst läuft das irgendwie aus dem Ruder. Und beim Mantrailing ist es ja wirklich so, dass wir Menschen auch lernen müssen, uns auf unseren Hund zu verlassen.
Ja.
Ne, weil der uns führt und der soll ja sagen, wo es lang geht. Und das ist oft so ein, ist für beide ja ein Perspektivwechsel, dass die Hunde lernen so, boah, ich kann selbstständig arbeiten und ich kann selbstständig gute Entscheidungen treffen. Und wie du sagst, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht mit Hunden, die also sowohl als auch Probleme mit anderen Hunden haben oder Probleme mit Menschen haben, die durchs Trailen wirklich in diesen Bereichen auch besser geworden sind. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund war, dass sie was gemacht haben, was denen Freude macht. Und das ist, also ich merke das ja bei mir, ich habe jetzt, seitdem ich hierher gezogen bin, war ich immer am Überlegen, fange ich wieder mit meinem Kampfsport an. Da habe ich jetzt nicht so das Richtige gefunden, beziehungsweise hat mein Körper auch gesagt, oh, kurz vor 50. Es tut alles sehr weh nach zwei Trainings. Solltest du entweder weniger Dolle machen oder dir was anderes suchen. Und jetzt habe ich mit dem Tanzen wieder angefangen. Und das ist halt so ein richtiges Hochgefühl. Also wenn du was machst, was dir liegt und wo du total viel Spaß daran machst, dann hast du einfach, dann gehst du auch ganz anders in den nächsten Tag rein. Und ja, freust dich dann auch schon, also wir haben jetzt diese Woche sogar zweimal Unterricht, weil nochmal was nachgeholt wurde und jetzt war ich gestern Abend tanzen und kann am Donnerstag wieder tanzen gehen. Und die ganze Woche ist gleich viel cooler. Ja? Und das haben wir eben bei den Hunden auch.
Genau. Aber, und das ist das ganz große Aber, warum es dieses Buch gibt, das haben wir leider nicht automatisch. Also es muss im Training einfach auch auf den Hund geschaut werden und es muss ausgerichtet sein darauf, dass wir nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel, ich muss schnellstmöglich finden, egal wie, sondern wenn das Training wirklich so angelegt ist, dass es dem Hund auch wirklich gut geht und zwar nicht nur nach dem Anriechen bis zum Ankommen, sondern vorher, während und nachher. Das Training hört nicht auf, wenn der Hund die Zielperson gefunden hat, sondern, wie habe ich es auf dem Seminar das Wochenende erst wieder gehört, die Konsequenz von jetzt ist die Antizidenz, ist der Vorbote für das Training von morgen. Und so wie der Hund nach dem Trail zurückgeht, so steigt er mir für den nächsten Trail aus dem Auto aus. Und das muss eben als, oder ich möchte das einfach gerne als Gesamtpaket ansehen.
Magst du vielleicht mal ein Beispiel sagen, also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Wenn ich jetzt einen Hund habe, also ich weiß nicht, ob du das lieber mit einem fiktiven Hund machen möchtest oder einfach ein Beispiel hast, wo du sagst, so steige ich möglichst gut ins Training ein, so kann ein Trail laufen und so kann man, also das wäre wichtig, darauf zu achten, wenn ich mit dem Trail fertig bin, dass der Hund mir dann eben auch entspannt wieder zurückgeht.
Lass es uns an den einzelnen Phasen mal festmachen.
Okay.
Und für mich ist einfach schon wichtig, dass der Hund A gerne Auto fährt, wenn er zum Training kommt, dass der nicht schon völlig aufgelöst ist, wenn er ankommt und dass das wirklich eine Voraussetzung ist, um an einem Mentrailing-Training teilnehmen zu können, bei dem es dem Hund durchweg gut geht. Und dass wir auf jede Phase schauen, dass wir ihn von der Entfernung und von dem zeitlichen Management so an den Startpunkt bringen, dass es ihm durchweg gut geht. Dass er vielleicht vorher auch schon die Möglichkeit hatte, die Gegend zu erkunden, schon zu sehen, wo bin ich denn hier? Bin ich hier sicher? Ah, habe ich schon alles gerochen? Alles klar. Mein Kopf ist frei, ich war schon im Erkundungsverhalten. Jetzt kann ich mich auch auf eine Aufgabe einlassen. Dass wir den Hunden die Aufgabe so vermitteln, dass sie möglichst von Anfang an das zeigen, was wir uns wünschen. Also, dass wir ihnen die Motivation geben, zu sagen: Hey, es lohnt sich, diese Menschenspur zu verfolgen. Und ihnen das am Anfang auch leicht machen, das zu erreichen. Also, dass sie in Klartext gesprochen, dass sie eine Person sehen, die ihre Futterdose in der Hand hat und dorthin laufen, weil das ist das Verhalten, was ich am Schluss haben will. Und wenn der Hund sagt, okay, es lohnt sich, ich will da ankommen, dann schalten die allermeisten Hunde sehr schnell um auf Nase und sagen, ich sehe sie nicht mehr, aber ich kann riechen, wo sie gelaufen ist.
Das finde ich total spannend. Also das finde ich ist wirklich immer wieder faszinierend, dass wenn ich Hunde antraile und dann sind die Leute am Anfang immer so ein bisschen enttäuscht. Ja, wo soll ich mich denn gleich verstecken? Ja, du versteckst dich erstmal gar nicht. Wir machen erstmal auf Sicht und so, dass der Hund das gut schaffen kann. Und bei manchen Hunden, ich habe schon Hunde angetrailt, da sind wir einfach nur 3 Schritte zu der Person hingegangen, weil alles andere noch zu viel war. Und du merkst bei manchen Hunden, also gerade bei bestimmten Rassen, ne, wenn du jetzt irgendwie Jagdhunde oder so hast, die schalten verdammt schnell um. Ich habe einen kleinen Dackel im Training gehabt, der ist wie auf Schienen gelaufen. Das hat nicht lange gedauert. Und also da wirklich die Schritte so klein zu machen, also da dann auch nicht enttäuscht zu sein, ach, jetzt hat sich die Person im ersten Training noch gar nicht versteckt, aber wir sollten doch versteckte Personen finden, da immer im Kopf zu haben, wir wollen es ja für den Hund gut machen.
Genau. Und auch da kein Schema F reinbringen zu wollen. Es gibt Hunde, die trägt man oft und lange mit der Komponente, dass er die Zielperson sieht, weggehen sieht, verschwinden sieht. Und es gibt Hunde, die schon in der ersten Trainingseinheit, so wie du sagst, klassischerweise gerne auch mal ein BGS oder so, sofort auf Nase umschaltet. Und dann darf man sich auch nicht an irgendwelchen Schemen festhalten und sagen, ja, aber ich muss den mindestens dreimal so. Nein, wenn der sagt, ich habe doch meine Nase im Gesicht, dann gehen wir auf den Hund an und sagen, alles klar, ab sofort ohne Sicht. Und das ist eine meiner Hauptkernbotschaften. Es kommt immer auf den Hund an. Es wird immer das Training auf den Hund angepasst und nie der Hund auf irgendwelche Routinen, Vorgaben, Reihenfolgen. Ja, Routinen sind wichtig, dass der Hund Sicherheit hat, dass er Erwartungssicherheit hat. Aber die Routine muss zum Hund passen und nicht der Hund in eine Routine gequetscht werden. Und da sind wir in der Phase und im Thema gleich beim Startritual. Es gibt nicht das Startritual für mich. Es gibt eine Phase, in der der Hund weiß, was wir von ihm möchten, in dem es ihm gut geht und der er optimal darauf vorbereitet ist, das machen zu können, was wir von ihm wollen. Und das kann ein Sitzen zwischen den Beinen sein. Das kann ein Sitzen neben dem Menschen sein. Ich bin ein großer Fan vom Stehen, weil wir dann später im Alter und überhaupt und bei schlechten Bodenverhältnissen nicht den Motivationskonflikt haben. Oh, aber da ist kalt auf dem Boden. Ich mag mich da nicht hinsetzen. Das passiert uns beim Stehen einfach nicht. Ich bin ein Fan vom Stehen. Aber wenn der Hund sich hinsetzt und er macht es von sich aus, sitzt er. Es muss für den Hund passen. Und ich tendiere dazu, immer mehr alles, was unnötig ist, wegzulassen. Wir zuppeln nicht am Hund rum. Wir müssen, ja, wir müssen nicht umleinen. Wir können ihn am Trailgeschirr, aus dem Auto, an den Startplatz führen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Der Hund weiß trotzdem, was er tun soll, wenn er das tun möchte. Und da wirklich, wirklich, wirklich auf den Hund schauen. Und 60% der Fälle in Seminaren, bei denen es Probleme mit Hunden auf dem Trail gibt, weil sie zu aufgeregt sind oder weil sie zu hektisch sind, haben wir mit einem anderen Start lösen können. Der Hund muss auch nicht eine Viertelstunde warten, bis der Trainer zurückkommt und schon am Start sitzen. Das kann für den einen Hund super gut sein, aber für den anderen ist es überhaupt nicht gut. Und eben nicht Schema F. Gucken, was braucht dieser Hund? Und wenn dieser Hund schon allein die Zeit zwischen, ich hole den Geruchsartikel und ich präsentiere ihn, nicht gut aussagen kann, dann kriegt er eine Schleckmatte oder einen Schnüffelteppich, damit er die Zeit überbrücken kann. Und wir machen es so, dass der Hund ideal auf diese Aufgabe vorbereitet ist, weil Mentrailing ist nicht Pillepalle. Eine Menschenspur zu verfolgen ist echt Hochleistungssport für die Hundenase und für das Hundegehirn und für den Hundekörper. Und je ruhiger, also nein, nicht ruhig, je fokussierter der Start ist, umso besser läuft der Trail, weil der Hund sich gut den Geruchsartikel angucken kann, beziehungsweise anriechen kann, sich einprägen kann, um hinterher diesen Zielgeruch jederzeit abrufen zu können. Und wenn der völlig überfordert ist, wenn der im Start ist, wenn der im Frust ist, dann ist der rein gehirnphysiologisch gar nicht so gut in der Lage, sich das Geruchsbild einzuprägen und es jederzeit abzurufen. Damit machen wir den Trail für diesen Hund extrem schwer. Der hat sich von der Einkaufsliste nur die ersten drei Buchstaben gemerkt, muss aber den ganzen Einkauf holen. Wird echt, also da können wir es dem Hund so viel leichter machen. Die nächste Phase ist auf dem Trail. Die Klassiker, er schnüffelt, er markiert, er pieselt, er weicht aus. Ja, macht er, weil er hat immer einen Grund dafür. Immer. Und wenn Hunde auf dem Trail so reagieren, dass sie was anderes machen, dass sie Pausen machen, dann werden wir in der Situation als Trainer und TrainerInnen immer gucken, warum macht der Hund das? Warum schnüffelt er da? Liegt es vielleicht daran, dass es der besonders gut riecht? Liegt es vielleicht daran, dass da drüben jemand mit Rollator kommt, den der Hund echt gruselig findet? Oder liegt es daran, dass er sagt, ach, endlich mal kann ich entspannt vorne weglaufen und kann mir Zeit nehmen. Wir hetzen nicht im Stechschritt durch die Gegend. Dann können wir, der Hund gibt uns eine Antwort auf seine Bedürfnisse. Wir können dahin gucken. Und wenn ich sage, dass ich Mentoring anbiete, um Bedürfnisse des Hundes zu erfüllen, dann gehe ich da nicht drüber weg, sondern dann packe ich mich an der eigenen Nase und schaue, okay, wie kann ich denn das Training verändern, die Rahmenbedingungen, den Trail, dass der Hund wieder mehr Spaß dran hat, die Menschenspur zu verfolgen, seinen Trail zu machen. Oder eben zu sagen, oh, ich beam mich mal in die Außenwelt und schnüffel mich mal ins Nirvana. Also es kann ein zeitlicher Ausstieg sein, völlig in Ordnung. Und wie jetzt das Beispiel mit dem Rollator. Dann schnüffelt er und wenn die Person mit dem Rollator weg ist, wird jeder Hund sagen, alles klar, und wieder weitermachen. Mhm. Und diese Praxis, die man häufig sieht, dass die Hunde, wenn sie was anderes tun, außer vermeintlich den Trail zu erschnuppern, dass sie dann mit Druck weitergeschickt werden, der löst nichts. Der packt auf die Ursache, die der Hund hat, noch ein Problem obendrauf.
Ja, und das, in der Regel ist es
nicht will.
Ja, genau, das will ich nicht. Und also ich habe mir ist jetzt gerade eine Hündin in den Kopf gekommen, die ist wirklich niedlich, immer wenn wir an einem Bach entlang trailen. Die muss einmal, die liebt Wasser. Die trail und dann muss sie einmal kurz durch den Bach fetzen, weil halt dieses konzentriert daneben herlaufen und nicht die ganze Zeit im Bach rumhüpfen, ist für die total schwierig. Das heißt, sie geht einmal kurz vom Trail runter, macht voll den Kasperkopf im Wasser, schüttelt sich und dann läuft die aber wieder wie eine Eins auf dem Trail weiter. Ja. Und das ist doch vollkommen in Ordnung.
Absolut. Also das ist absolut in Ordnung. Und vor allen Dingen das mit Druck weiterschicken liefert ja auch keine Lösung. Es macht ja das Problem, das der Hund hat, wenn er überfordert ist oder wenn er eigentlich gar nicht so genau weiß, was er tun soll, macht es das nicht besser. Im Gegenteil. Also das ist, wenn der Hund nicht trailt, sondern was anderes macht, ist nicht der Hund schuld, sondern da muss das Training oder der Trail besser auf den Hund angepasst werden. Das ist meine Philosophie.
Total. Und dann muss ich ja auch noch mal gucken, trailt der wirklich nicht oder denke ich, dass der nicht trailt? Weil ich habe ja nicht seine Geruchsspur in der Nase. Wie oft ist es uns passiert, dass ich gesagt habe, nee, da müssen wir jetzt geradeaus weiter und die Versteckperson ist doch einmal um diesen blöden Baum rumgelaufen und der Hund läuft genau dahinter her. Aber dadurch, dass ich nicht mitgegangen bin, vielleicht auch mache ich auch nicht mehr. Ich gehe, bringe jetzt immer schön die Leute zum Ende, weil dann weiß ich auch genau, wo die langgelaufen sind. Weil das war einfach so oft, waren die dann woanders oder haben sich dann rechts und nicht links, ne, oder sind doch noch mal in den Wald abgebogen und die Hunde zeigen es gut an und wir bremsen dann den Hund vielleicht einmal, wir sagen, nee, kann gar nicht sein. Und ich sage jetzt mal, zu 98% hatten die Hunde recht.
Genau. Und ich danke dir von Herzen, dass du das auch so genau sagst. Und ja, auch ich bringe meine Zielpersonen so weit selber den Trail entlang, dass ich A, auch den aktuellen Status unterwegs kenne. Ich kann von meinen Zielpersonen nicht zwingend erwarten, dass die Probleme für diesen Hund erkennen beim Laufen. Ich als Trainerin erkenne das. Ich weiß, wenn wir wo vorbeikommen, sage ich, oh, das ist jetzt aber für den, ich sag mal Billy, unpraktisch. Und ändere dann spontan den Verlauf des Trails oder sage, okay, alles klar, wir drehen um. Ja, wir haben jetzt hier einen Backtrail, wir Plan B. Und das, damit ich einfach wirklich gewährleisten kann, dass der Hund zwar an dieser Herausforderung wachsen kann, aber eben nicht scheitert, dass ich das steuern kann. Und das ist eben wichtig. Und da gehört Wissen über den Trailverlauf dazu. Und wenn ich die Hunde spurtreu ausbilden möchte, dann ist das
Ich wissen.
zwangsläufig die Grundlage. Sonst geht es nicht. Ich kann keinen Hund spurtreu ausbilden, wenn ich nicht weiß, wo die Spur läuft. Und ja, dann sind wir auf dem Trail, dann kommt die nächste Phase. Das ist, wir haben die Zielperson gefunden und da ist dann der nächste Schema F. Auch da gibt es kein Schema F. Das kann von, ui, ich setze mich davor hin, bis zu, ich gehe hin, freue mich wie Bolle, ich umringel ihn, ich schaue ihn an, schaue meinen Menschen an. Alles das geht. Und es ist gerade bei Hunden, die jetzt Menschen nicht so prickelnd finden, extrem zielführend, den Abstand des Menschen, der Zielperson so dosiert einzubringen, dass sich der Hund, dass er auch wirklich die Erfahrung machen kann, dass er safe ist, dass er ohne Motivationskonflikt seinen Jackpot bekommt, bei seiner Bezugsperson oder auf einem zweiten Gegenstand, der da ist und er den Jackpot zubekommt. Es geht uns nicht ums Leistung. Es geht uns darum, dass sich der Hund auf dem Trail wohlfühlt. Und dafür ist es nicht notwendig, dass er sich vor der Zielperson hinsetzt. Und ich sage immer, der Hund hat auf dem Trail so viele Millionen großartige, fantastische Entscheidungen gemacht. Und dann verwehren wir ihm den Jackpot, weil er sein Popo nicht auf den Boden bringt. Da kann ich tatsächlich Puls kriegen. Und das ist immer auf Seminaren so mit das Erste. Nein, die müssen bei mir nicht sitzen. Die können ankommen, stehen, freuen, da können wir so viel Frust rausnehmen. Und ja, nach dem Jackpot bekommen, nach dem Ankommen bei der Zielperson, ist dann der Rückweg wieder und der gehört dem Hund. Der wird so gestaltet, wie es für den Hund am besten ist und wie es für den Hund passt. Und wenn es ein Hund ist, der gerne noch irgendwo weiter erkunden möchte, dann habe ich meine Gruppen immer so geplant, dass die Person das auch machen kann, dass die Bezugsperson alleine mit ihrem Hund noch gehen kann, weil ich sie von der Planung her nicht für den nächsten Trail brauche. Die hat Pause nach ihrem Trail. Das plane ich immer so ein. Und wenn es aber ein Hund ist, der sagt, ich trenne mich doch im Leben von der Gruppe nicht, dann gehen wir zusammen zurück. Und wenn der Hund dann stehen bleibt, um zu schnüffeln, dann bleibt die ganze Gruppe stehen und wartet, bis der Hund fertig geschnüffelt hat. Und auch das ist eingeplant ins Training. Das gehört dazu. Das ist so wichtig, dass sich der Hund auch wohlfühlt nach dem Trail, dass nicht mit dem Ankommen bei der Zielperson Schluss mit lustig ist. Weil was passiert schlimmstenfalls, wenn nach der Zielperson Schluss mit lustig ist? Der Hund geht nicht mehr zur Zielperson. Der Hund eiert vor der Zielperson rum und beendet den Trail nicht mehr, weil er weiß, danach ist Schluss mit lustig. Und die wissen ganz genau, wo die Zielperson steht. Und deswegen ist dieser Rückweg so, so wichtig. Da kann man, wenn ihr Anjas Podcast kennt, dann kennt ihr auch den Begriff der Erregungswelle. Auf dem Rückweg wird die Erregungswelle gesurft. Ja? Wenn der Hund oben ist, dann holen wir ihn da oben ab und dann surfen wir ein bisschen auf der Welle und dann helfen wir ihm, sich weiterhin gut zu fühlen und langsam runterzukommen. Aber nicht so, stopp, Ende, hinlegen, Platz aus, Äpfel, Amen. Wir machen jetzt die Trailbesprechung und du musst da liegen. Nein, der Rückweg gehört dem Hund. Und wenn wir in der Lage sind, uns während des Zurücklaufens über den Trail zu unterhalten, ist es gut. Ansonsten packe ich die Besprechung zu einem Zeitpunkt, wo es der Hund gut aushalten kann und der Mensch ein offenes Ohr hat, ja, und aufnahmefähig ist.
Ich finde das so wahnsinnig wichtig, weil so ja auf den Hund geguckt wird. Also ich habe tatsächlich einen Fall im Training. Es ist ein etwas ängstlicherer Hund, der nicht im Auto warten kann. Also der kann nicht allein im Auto sein und hat aber nur quasi einen Menschen immer dabei. Und da haben wir dann nach Lösungen gesucht und dann machen wir das jetzt tatsächlich. Also es ist halt wirklich so ein bisschen out of the box, aber da verstecken sich immer Mensch und Teams. Und die beiden Hunde, die das immer zusammen machen, die lieben sich. Und die freuen sich wie Bolle, wenn die sich gegenseitig gefunden haben und feiern da erstmal irgendwie voll die Party zusammen. Und das ist natürlich jetzt nicht dieses strikte, ja, aber er soll nur den Menschen suchen und so. Ja, aber für den Hund ist das gut.
Genau.
Ne, der kann nämlich das Trailen machen. Also das ist mit Sicherheit jetzt nicht strikt, aber für die Teams passt das. Für einen anderen Hund wird das nicht passen.
Genau. Und also das ist tatsächlich auch was ich als Standard ablehne, weil ich sage, also ich habe ja ganz bewusst mein Angebot auch an Hunde, die ein Hundethema haben. Damit würden die aus der Gruppe rausfliegen. Aber wenn das ein Win-Win auf allen Ebenen ist, dann finde ich das eine großartige Lösung. Und das ist eben genau der Punkt. Das macht man so beim Mantrailing, in Anführungszeichen, gibt es nicht. Und wenn das für diesen Hund die goldene Lösung ist, dann ist es die für diesen Hund. Das kann für viele andere anders sein. Und das ist die Messlatte. Dieser Hund, dieser Mensch und dieser Hund jetzt, heute, hier. Nicht gestern, nicht von einem Jahr, sondern so, wie er jetzt dasteht. Und auch wenn der vorgestern einen grandiosen Trail in einer viel belebteren Umgebung geschafft hat, wenn der heute zögerlich aussteigt, und ich dann frage, ist was? Und es hieß, oh, der hat heute Nacht gespielt. Ja, dann muss ich den Trail anpassen. Da muss ich einfach sagen, okay, dann muss ich jetzt alles für den Hund so machen, dass es passt. Also Gesundheit tatsächlich vorausgesetzt, möchte ich an der Stelle nur nochmal erwähnen, dass wir natürlich nicht mit kranken Hunden trailen. Aber auch im Gegenzug, es gibt immer Situationen, wo Menschen durch den Wind sind, wo sagen, ja, ich habe mich gerade eben mit einer mir wichtigen Person gestritten. Ich stehe ehrlich gesagt noch ein bisschen neben mir. Dann passe ich das Training so an, dass ich diesem Menschen jetzt hier mit seinem Hund und seinen Bedürfnissen einen Trail lege, bei dem sie beide mit Glitzern in den Augen hundertprozentig zurückkommen. Und das ist eben das Schöne beim spurtreuen Trailen. Das habe ich in der Hand. Das kann ich machen.
Genau, das ist ja beim spurtreuen Training oder beim spurtreuen Mantrailen dann so das Tolle, dass man es wirklich genau auf beide anpassen kann.
Genau.
Ja. Ja.
Und das ist eben mein Ziel, dass die Teams ganz viele Erfolgsgeschichten draußen im echten Leben schreiben können.
Mhm. Kann ich denn dann auch, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe das aufgebaut mit meinem Hund und das Trailen funktioniert ganz gut, kann ich denn dann auf dem Trail dann auch Dinge einbauen, die jetzt ein bisschen dem Hund das leichter oder schwieriger machen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Hund, der vielleicht nicht so gerne in der Stadt normalerweise unterwegs ist, dass ich dann vielleicht mir Umgebungen suche, die jetzt nicht total verkehrsmäßig überlastet sind, wo wenig los ist, aber wo dieser Hund dann vielleicht auch lernen kann, dass Straßen jetzt nicht so ein Riesenthema sind, zum Beispiel.
Ja, absolut. Und da spielt für mich tatsächlich auch die Organisationsstruktur einer Hundeschule eine große Rolle, weil ein offenes Mentrailing-Angebot da natürlich eine viel größere Bandbreite an verschiedenen Trainingstreffpunkten bietet und sich die Menschen aussuchen können, das passt für meinen Hund und das passt nicht. Und der Nachteil bei geschlossenen Gruppen, also die klassische, es ist Dienstag 17 Uhr, es sind immer dieselben vier Leute. Da musst du immer Trainingsorte nehmen, die allen Vieren passen. Und das beschränkt alle vier. Davon mal abgesehen, dass bei immer den gleichen die Hunde potenziell schnell in den Fehler rutschen, nicht mehr Match to Sample zu suchen, sondern wer fehlt, bin ich ein ganz großer Verfechter und Fan von offenen Gruppen. Ja, die sind für uns TrainerInnen aufwendiger zu organisieren. Aber es ist mit einem Online-Buchungstool überhaupt gar kein Hexenwerk. Und es hat einfach extrem viele Vorteile. Ich kann für meine KundInnen auch mal, was weiß ich, Mühldorf Bahnhof Samstagnacht um 10 anbieten. Ja, da ein paar Kunden gibt es, für die ist es toll. Und die können sich dann da anmelden. Aber es ist definitiv nicht für viele andere. Und umgekehrt habe ich immer Angebote in meiner Palette drin, wo ich sage, ja, da können auch genau die Hunde, die du beschrieben hast, langsam an die Sache herangeführt werden. Und die Erfahrung zeigt, je sicherer sie sind, je mehr Erfolgserlebnisse und Erfolgsgeschichten sie in passender Umgebung geschrieben haben, umso besser können sie das dann auch punktuell in anspruchsvolleren Gegenden. Und dafür braucht es halt auch Wissen von uns TrainerInnen. Und zwar nicht nur Wissen um Hund, Hundeverhalten, Körpersprache. Geht es dem gut? Was zeigt mir dieser Hund gerade? Warum zeigt er dieses Verhalten, das er mir zeigt? Sondern auch den Schwierigkeitsgrad eines Trails einschätzen zu können. Was passiert da? Was passiert, wenn ich über eine Brücke trail, durch eine schmale Gasse trail, ich sag jetzt mal, an einem Kreisverkehr trail. Was passiert da? Wie kann ich mir Verhalten, das der Hund da zeigt, erklären? Und wie lege ich einen Trail, damit er für einen Hund, bei dem ich Sicherheit haben möchte, auch wirklich zur Sicherheit führt und ich nicht aus Versehen irgendwas drin habe, wo ich sage, oh, habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Ventilator an dem Edeka außen dran ist. Also, das sind so Sachen, wo ich einfach, ja, wo ich sage, je wichtiger mir ist, dass es den Hunden gut geht, umso mehr muss ich von beiden Seiten verstehen.
Ja, damit eben das für alle Seiten gut ist, ne? Und damit man eben auch den Hund nicht überfordert. Ich meine, es kann immer mal passieren, dass man eine Situation falsch einschätzt oder der Hund an dem Tag doch nicht so gut drauf ist, wie man denkt. Ich weiß, dass ich eine junge Hündin mal im Training hatte, mit der sind wir in die Sparkasse getrailt. Also ne, Türen, die so auf und zu gingen. Und die ist vorher nie da reingegangen. Also bei denen zu Hause ist die nie durch so eine Tür durchgegangen. Beim Trail hat die das gemacht. Und danach hatte die kein Thema mehr mit solchen Auf- und Zugetüren. Also es bringt halt wirklich viel für die Hunde, für die Menschen, ne, die dann auch mal strahlend rausgehen. Ich gestehe ja, dass ich beim Trailen, mir ist das als Trainerin oft zu aufwendig. Also weil das ja wirklich, wenn du es gut machen willst, ist das aufwendig. Und ich habe früher immer gedacht, so ja, ne. Ne, dann biete ich das halt an und dann machen wir das halt. Habe das aber tatsächlich vorher nie mit Kisha selbst gemacht. Und dann habe ich einmal einen Trail selbst mit Kisha gemacht und habe gedacht, ach so, das ist das tolle Gefühl, wovon immer alle sprechen. Ne? Weil meine Hündin wirklich top getrailt hat, da ist man schon sehr stolz und der Hund ist eben auch sehr stolz, wenn es gut gelaufen ist.
Genau. Und was ich eben auch immer feststelle, weil du sagst, wenn man es dann mal mit seinem Hund macht oder wenn man mal wirklich derjenige ist, der die Leine in der Hand hat, dann nimmt man mal wahr, was für einen Tunnelblick als Mensch man dann hat. Man nimmt von der Umgebung beim Trailen anfangs nichts wahr. Du hast wie so einen verklärten Tunnelblick auf deinen Hund. Und wenn mir dann hinterher jemand erzählt, boah, der ist toll an der Katze vorbei. Ich so, welche Katze? Wo war die Katze? Er hat sie mir nicht gezeigt, ich habe keine
Ja.
Katze gesehen. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, wenn Teams, andere Teams auf dem Trail in gebührendem Abstand begleiten dürfen, wenn sie einem anderen Team beim Trail zugucken können, weil sie dort viel lernen können, weil man vom Hundeverhalten einfach, ach, bei meinem hätte ich das gar nie wahrgenommen. Jetzt sehe ich es ganz deutlich. Und ich sage dann, ja, zeigt dein Hund übrigens auch genauso. Und einfach auch, weil man eine andere Perspektive hat. Man ist weiter weg, man ist vielleicht auch schräg versetzt. Und du hast nicht den Hund an der Leine. Du läufst als Zuschauer ganz anders mit. Du nimmst vielleicht wahr, dass der Hund gerade in dem Moment die Nase runternimmt und am Grasbüschel schnüffelt, wo eben die Dame mit Rollator kommt, was du als Mensch mit der Leine in der Hand vielleicht nicht sofort siehst. Und darum finde ich das so wertvoll, aber natürlich nur ohne Hund. Also da dürfen keine Menschen mit Hund hinterherlaufen, sonst wird es unfair für das Team, das da vorne trailt.
Das lenkt einfach zu sehr ab.
Genau.
Ich habe im
Und die
Übrigen,
Hunde haben auch keine Pause. Wenn sie ständig mitlaufen, haben sie keine Pause.
ja, und das brauchen die. Also das ist auch alles das, was meine KundInnen mir durch die Bank weg spiegeln. Wenn die Hunde nach dem Trail ins Auto kommen, dann sind die müde und zufrieden und dann können die da erstmal schlafen. Wobei ich tatsächlich auch darauf achte, dass ich die Hunde so kurz wie möglich im Auto habe. Also ich habe jetzt nicht so riesengroße Gruppen, wo man 4, 5 Stunden unterwegs ist.
Um Gottes Willen.
Also finde ich ganz furchtbar, finde ich selbst furchtbar, deswegen mache ich das nicht. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich maximal 4 Teams mitnehme und je nach Wetterlage dann sogar die stündlich einbestelle, dass ich immer Zweierteams einbestelle und die dann wechseln, damit die Hunde eben nicht zu lange im kalten oder zu lange im warmen Auto bleiben müssen, dass das einfach für alle passt.
Genau. Und wenn man Mentoring eben mit diesem Anspruch anbietet, dann muss man auch flexibel im Angebot bleiben und kann auch nicht ökonomisch, wirtschaftlich über die Masse arbeiten, sondern muss auch da flexibel bleiben. Und deswegen hat solches Mentoring einfach berechtigt einen Preis. Und der ist es absolut wert.
Ich habe eine ganz liebe Kundin damals noch in Bayern gehabt, liebe Michelle, falls du das hörst, liebe Grüße, die eine ganz großartige Hündin hatte, die Probleme mit Menschen und mit Hunden hat und hatte. Ganz unglaublich tolles Team. Also wirklich, die hat sich so für ihren Hund in die Bresche geworfen, das war der Wahnsinn. Und die hat das Trailen dann auch irgendwann angefangen, da hat das noch eine ganz liebe Kollegin von mir für mich gemacht, die Gila, weil ich Trailen immer gerne abgegeben habe. Ich wollte immer nicht so gerne so weit laufen. Die Gille hat das schlau gemacht. Die hatte immer so einen E-Roller dabei. Die hat dann die
Habe ich auch.
sehr schlau. Ja, habe ich nicht. Deswegen biete ich das nicht so viel an. Auf jeden Fall hat die hat halt das Trailen mit der Iluna gemacht und hat dann irgendwann, war sie das erste Mal auf einem Social Walk dabei und die haben wir vorher sonst nur so im Zweiertraining gehabt, also maximal mit einem anderen Hund. Und dann ist sie bei einem Social Walk mitgelaufen und die Iduna war in dem Ding, ui, wir sind hier irgendwie mit mehreren Menschen unterwegs, das ist ja wie Trailen. Und dieser Hund konnte das erste Mal in ihrem Leben einen Social Walk mitlaufen,
Ja.
ohne die ganze Zeit auszurasten. Also die war immer noch gestresst, es war immer noch scheiß anstrengend für die, aber die ist total in dieses Ding rein. Ach so, dann suche ich mal zwischendurch wieder. Also, ne, so, ich kenne das hier irgendwie mit mehreren Menschen, vom Trailen, dann funktioniert das.
Ja.
Das war der Wahnsinn.
Die Bettina, meine liebe Kollegin aus Landshut, erzählt eben auch, dass Mentrailing auch eben genau der Türöffner ist für Hunde aus der Einzelberatung, die dann mit Mentrailing den ersten Schritt in ein Gruppenangebot machen.
Ja.
Das funktioniert aber nur, wenn das wirklich exakt auf den Hund zugeschnitten wird und kein Schema F ist. Und so wie du es geschrieben hast, der zweite Schritt war der Social Walk, weil der Mensch hat die Erfahrung gemacht, der Mensch hat sich getraut und die Krönung war Teilnahme am Hundeführerschein.
Ach, wie toll.
Das ist, und das sind Erfolgsgeschichten, die einfach, also wo Mantrailing der Türöffner sein kann, aber halt leider nicht per se, nur weil es Mantrailing ist, sondern weil es eben ganzheitlich gesehen
ist es ein Baustein.
Und weil es wirklich auf den Hund zugemünzt ist und nicht umgekehrt.
Ja, und auch da muss man sehen, also das finde ich dann auch wichtig und finde ich, dass da müssen wir TrainerInnen dann auch ehrlich sein, wenn sich ein Hund vielleicht entweder noch nicht aus verschiedenen Gründen dafür eignet oder vielleicht einfach grundsätzlich nicht für eignet. Ich habe hier die Katharina Pauser von Hundeschule Pudelwohl, die sitzt ja, ne? Da bin ich jetzt in so einer Trainer-Trail-Gruppe drin.
Mega, ich liebe es, Anja.
Voll toll. Also bis jetzt haben wir uns mal zum Essen getroffen. Nein, wir haben uns auch schon zum Trailen getroffen. Wir schaffen das leider nicht so regelmäßig. Und ich muss sagen, dass ich momentan leider keine Hunde habe, mit denen ich das machen kann. Es ist abends zu früh dunkel. Die Coco trailt mir da nicht im Dunkeln. Also geht gar kein Weg hin. Ist auch zu kalt für einen Chihuahua. Und der Juno findet das einfach alles gruselig. Also aber einfach aus dem Grund, weil der grundsätzlich, sobald er das Gefühl hat, wir gehen in ein Trainingssetting rein, macht er innerlich schon 5 Schritte zurück und sagt, kenne ich, finde ich scheiße. Will ich nicht. Der hat einfach zu viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und der hat halt auch keinen Grund zu suchen. Der steht nicht auf Futter und der findet fremde Menschen scheiße. Also 2 Sachen, die es uns wahnsinnig schwierig machen, ihn dafür zu begeistern, dass das vielleicht echt eine coole Sache wäre. Und wenn wir uns dann halt irgendwo treffen, wo dann noch drumherum irgendwie der ein oder andere Mensch oder Hund mal auftaucht, ist das für ihn halt. Also ich habe gemerkt, dass er sich super unwohl dabei fühlt. So, zumindest in dem Setting, in dem wir das da gemacht haben. Und habe mir jetzt halt überlegt, wenn es jetzt wieder Sommer ist, ob ich das vielleicht mit einer Freundin mache, die er sehr mag. In einem Setting hier irgendwo im Wald, wo er sich sehr wohl fühlt, um dann mal zu gucken, ob wir darüber diesen ersten Schritt hinkriegen.
Mhm. Genau. Würde ich an der Stelle nur noch kurz erwähnen, ja, mit einer Freundin, die er sehr mag, kann man das machen. Ich möchte nur ausdrücklich eine Warnung aussprechen, jetzt nicht an dich, sondern an unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte nicht die Bezugsperson als Tierperson einsetzen.
Nein.
Ja, der Hund läuft hin, er läuft schnell hin und er macht seinen Job tatsächlich verdammt gut, aber er macht ihn nicht aus Freude, sondern er macht ihn aus Sorge. Und wir spielen da der Trennungsangst in die Hand. Und das mag auf den ersten Blick eine tolle Lösung sein, um einen funktionierenden Mantrailer zu kriegen für den Hund, ist es aber wirklich nicht gut.
Ja.
Und ja, das ist tatsächlich auch, was du erzählst, ist auch das Setting, wo wir sagen, ja, man muss es anpassen. Man muss vielleicht auch vorbereitend Kartonsuche etablieren, aufbauen, mitnehmen, um den Hund hineinzubringen. Und da kommt der Punkt, wo ich sage, muss es dann wirklich Mantrailing sein?
Genau.
Hat dieser Mensch eventuell die Chance zu sagen, okay, ich gehe auf Zielobjektsuche oder Scent Detection, da habe ich die Rahmenbedingungen, kann ich viel passender für den Hund gestalten und meinen gesellschaftlichen Aspekt, den hole ich mir woanders.
Und es ist ja für mich, weißt du, für mich ist es ja so, es ist schön, das zu machen und ich hätte Spaß dran, einen Hund zu haben, der das gerne macht. Jetzt habe ich aber, also Keisha wäre fantastisch dafür, aber Keisha ist 15 und die ist so wackelig auf den Beinen und so gestresst von so vielen Dingen sehr schnell, das machen wir nicht mehr. Aber mit den beiden Hunden ist es also, bei Coco könnte ich es mir unter geeigneten, guten Bedingungen tatsächlich vorstellen, aber auch die findet fremde Menschen erstmal kacke. Ja. Ne? Und da und ist jetzt auch nicht so sicher in Umgebungen, wenn nicht ihre Partnerhunde dabei sind. Mhm. Also die, ne, mit der alleine spazieren zu gehen, kannst du fast immer knicken.
Ja.
Und da wird es nochmal so ein bisschen schwierig.
Das sind Kombinationen, wo man sagt, machbar ist das mit Vorarbeit, aber
genau.
Muss es sein? Diese
genau.
Frage ist tatsächlich immer berechtigt. Wenn es genau. Sachen gibt, die euch beiden Spaß machen,
ja.
Dann macht die. Also Ja, ich liebe Mantrailing. Ich finde Mantrailing ganz großartig, aber es ist keine eierlegende Wollmilchsau für jeden Hund.
Genau. Und
Und es
das finde ich ist halt einfach so wichtig zu sagen, nur weil wir jetzt so viel erzählt haben über wie toll das ist und wie schön das ist. Und ich meine, Juno wäre jetzt ein Hund, wo ich sage, dem würde das in vielen Bereichen gut tun, ne, diese Erfahrung zu machen. Aber er ist eben auch ein äußerst misstrauischer Hund. Und alles, was Training ist, ist gruselig für den. Das heißt, für den sind die besten Spaziergänge. Wir laufen 4 Stunden am liebsten für ihn. Ne? Ich habe da wenig Lust drauf, aber je länger wir draußen sind, umso besser. Und er kann irgendwo sitzen und gucken. Das ist sein Hobby. Also wenn der sich überall, wenn ich ihm die Zeit lasse, dass der sich überall ausgucken kann, dann ist der happy. Und also da dann halt zu sehen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Form, vielleicht finden wir was anderes Gemeinsames, wo er ein bisschen besser ausgelastet ist, wo er vielleicht auch wieder Spaß am Training kriegt. Also ich möchte ja gar nicht mit dem Training machen, um dem, der muss nichts können.
Es
Brauchen
soll
wir beim
Spaß
Alltag
haben.
nicht. Er soll
Darum
Spaß
geht's.
haben, aber er soll halt Spaß dabei haben. Und wenn ich
Genau.
merke, er hat keinen Spaß, dann nehme ich ihn da halt raus. Dann kann ich das noch
Genau.
2, 3 Mal probieren, um zu gucken, kriegen wir es anders irgendwie hin?
Ja.
Und wenn nicht, dann nicht.
Und dann kann man einfach kreativ sein und gucken, so wie du sagst, dieses Team geht als Zielperson mit Hund und genau dieses andere Team sucht, weil das für die okay ist. Kann man, wenn man sagt, ja, der Benefit, den ich davon habe, der ist es mir wert. Ich kann nicht anders an den kommen und es ist für mich wichtig. Ich komme ständig mit Menschen zusammen. Es ist wichtig, dass ich bei dem Hund eine Chance habe, dass er vielleicht Menschen nicht mehr ganz so schlimm empfindet. Dann lohnt es sich unter Umständen, diesen Aufwand zu betreiben, aber nicht als Selbstzweck.
Okay, was gibt es denn sonst noch, was wir jetzt hier heute noch nicht besprochen haben oder was dir noch wichtig ist?
Was mir wichtig ist, ist, wenn man sich für Mantrailing interessiert und sich verschiedene Angebote anschaut, und das gilt, glaube ich, nicht nur für Mantrailing, schau es ohne Hund an. Lass deinen Hund zu Hause, frag, ob du bei einem Training mal so dabei sein kannst. Und auch wenn es ungewöhnlich ist und auch wenn du dafür was zahlen solltest, mach es, nimm das Geld in die Hand, damit du es wirklich ganz entspannt machen kannst. Und ich weiß es selber, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass man manchmal in so Gruppentrainingssituationen plötzlich überrollt wird und nicht sagen kann, nee, das mache ich mit meinem Hund nicht. Oder in eine Erklärungsnot kommt, wo man sagt, ich will das nicht und ich will es aber jetzt nicht erklären müssen. Und in diesen Notstand kommst du nicht, wenn du deinen Hund erst gar nicht dabei hast. Und die allermeisten Mentoring-TrainerInnen freuen sich über Zuschauer, weil sie frische Zielpersonen haben, weil sie Hunde mal eine Person suchen dürfen, die sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesucht haben. Und du kannst die Trainerin, die Trainer kennenlernen, du kannst deine Fragen stellen, die du hast. Du kannst auch dann schon erkennen, wie gern sind Fragen gesehen, wie sind die Erklärungen, wie offen wird auf dich und deinen Hund eingegangen oder ist es ein Schema F und dann kannst du einfach sagen, okay, das ist das Angebot ist, wie es ist, aber es ist nicht das, was ich gesucht habe und kannst dann einfach für dich finden, okay, das passt, da ist die größte Schnittmenge mit dem, was ich haben will. Und wenn man eine sehr große Schnittmenge haben will mit dem, was ich heute so erzählt habe, dann ist man bestens beraten, wenn man sich bei einer Trainerin oder bei einem Trainer anmeldet, die die Weiterbildung vom IBH gemacht haben, weil die haben über ein Jahr genau diese Skills bekommen. Und die sind auf der Website vom IBH auch alle namentlich aufgeführt, sodass man da wirklich gucken kann, wo es Menschen gibt, die so trailen.
Genau, und die verlinke ich euch auch in den Shownotes unten, dass ihr da nachgucken könnt. Was sind denn für dich die absoluten No-Gos? Also was wäre, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und du siehst, XY wird gemacht, wo würdest du raten, ey, wenn das so gehandelt wird, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr da wirklich mit eurem Hund hingehen wollt.
Absolute No-Gos für mich sind jetzt mal unabhängig von einem ruppigen Umgang mit dem Hund, sagen wir, das ist alles okay, aber rein aufs Mentoring bezogen, wenn ich den Treffpunkt höre, bevor ich ihn sehe, wenn aus den Autos Geheule, Gebell, eine wahnsinnig große Geräuschkulisse kommt, das wäre für mich mit diesem Zweck kontraproduktiv. Für mich wäre ein No-Go, wenn der Hund seinen Jackpot nicht kriegt, weil er sich nicht hinsetzen kann, will, möchte. Ein absolutes No-Go ist, wenn man dem Hund die Tüte über den Kopf zieht vom Geruchsträger. Das ist das klassische No-Go überhaupt. Und der Satz, das macht man beim Mentoring so.
Ja.
Der ist für mich auch tatsächlich ein No-Go, weil wir können alles erklären. Und wenn ich es nicht erklären kann, dann muss ich mich immer fragen, wieso mache ich es dann so?
Ja. Ja. Ich würde noch ergänzen, wenn die Hunde auf dem Trail nicht pieseln oder koten dürfen.
Ja, absolut. Ja, das ist ein absolutes No-Go. Bin ich völlig bei dir.
Also das finde ich ist einfach wichtig, weil wer aufs Klo muss, muss aufs Klo. Ja. Das ist so. Ja.
Ja, genau. Und es gibt noch ein No-Go, weil wir haben über einen ganz wichtigen Aspekt tatsächlich noch gar nicht gesprochen, aber da können wir mal einen extra Podcast machen, Anja, dazu. Der Umgang mit dem Geruchsträger ist bitte sorgfältig. Der Geruchsträger ist die einzige Verbindung von der Hundenase zur Zielperson. Und ich möchte, dass die Hunde da einen aussagekräftigen Match-to-Sample-Geruchsträger kriegen, an dem sie dann wirklich das, was sie tun sollen, auch lernen und ausführen können.
Ja, also bitte nicht jeder diesen Geruchsträger einmal in die Hand nehmen und irgendwie durch die Gegend fuchteln.
Und er wird nicht zweimal benutzt. Es gibt keine Multi-User-Geruchsträger. Jeder Trail, jeder Hund kriegt seinen eigenen individuellen Geruchsträger. Ja. Auch nicht in der Tüte, aus der schon 20 andere Hunde geschnuppert haben.
Ja.
Das ist das Wort zum Sonntag.
Das ist das Wort zum Sonntag. Okay. Liebe Astrid, wir haben zum Schluss in dem Podcast immer noch eine Rubrik, Skurriles aus der Hundewelt oder Nettes aus der Hundewelt, die, damit man einfach mit einer netten Note nochmal abschließt. Fällt dir dazu irgendwas ein?
Ich kann gerne einen eigenen Fail beitragen, einen Fail aus der Hundetrainerinnenwelt. Ich habe immer eine große Mentrailing-Kiste dabei, wenn ich ins Training fahre, wo Ersatzgeschirre, Ersatzleinen, mein Stoff, und den ich fürs Training habe, brauche, dabei ist. Und liebe Kollegin, wenn der Tag kommt, wo du denkst, ach, die haben sowieso immer alles dabei, ich lasse die Kiste heute mal weg, pack sie ein, weil, wie es der Teufel will, Murphy's Law, genau an dem Tag, wo ich genau das gedacht habe, ach, heute schleppe ich sie jetzt nicht ins Auto, fahre ich ohne, hat eine der KundInnen ihre Trainingstasche zu Hause liegen gelassen. Und ja, dann waren wir in Erklärungsnot. Und ein großer Koffer mit Trainingsmaterial kann auch kreativ helfen, Lücken zu basteln. Da kann man zum Beispiel aus einem Geschirr für einen Stoffhund übergangsweise auch mal ein Antrail-Geschirr für einen Chihuahua basteln.
Oh Gott. Dann wie ein Katzengeschirr schon fast, ne? Ich kenne das ja von meiner Coco.
Genau.
Ja, die brauchen dann schon mal etwas Besonderes, die Kleinen.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Astrid, richtig schöner Podcast war das. Für alle nochmal, ab Ende März kommt ein neues Buch raus, Mantrailen, mehr als suchen, im Katmos Verlag. Natürlich auch mit dem IBH-Stempel drauf. Vom Verband sozusagen abgesegnet. Also wenn ihr ins Trailen einsteigen wollt, wenn ihr mehr über das Trailen lernen wollt, wenn ihr schon irgendwo trailt und euch vielleicht überlegt, ach, ist das alles so richtig, oder ihr möchtet einfach gerne mehr Hintergründe wissen, dann ist das genau das richtige Buch für euch. Und auch den Link zum Buch verlinke ich euch hier in den Shownotes. Und bevor wir jetzt noch zum Ende kommen, ihr wisst, auch zum Ende ein kleiner Werbeblock. Ihr dürft mich immer gerne unterstützen über Steady. Da kriegt ihr alle Folgen immer zwei Wochen vorher, zwei Wochen früher. Also ihr könnt sozusagen diese Woche schon die nächste Folge hören, falls ihr nicht genug von mir bekommt. Und was natürlich auch immer total hilft und mehr hilft, als ihr denkt, ist, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr den auf YouTube, ihr seht uns ja auch auf YouTube, wenn ihr da einen Kommentar drunter setzt, liked, die Glocke aktiviert, damit hilft ihr uns und das, Astrid, du hast ja auch deinen eigenen Podcast. Das hilft enorm und es kostet euch gar nichts. Und es hilft uns aber wirklich, damit die Reichweite erhöht wird, damit wir mehr Menschen erreichen und dadurch noch mehr besseres Training in die Welt bringen können. So, Astrid, dann haben wir es für heute, oder?
Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Es hat mir ausgesprochen viel Freude bereitet, mit dir in mein Lieblingsthema einzusteigen und zu schwelgen und in Gemeinsamkeiten zu lachen und gemeinsame No-Gos zu haben. Es tut so gut, zu sehen, gespiegelt zu kriegen, mitzubekommen, wie wertvoll es sein kann, aber wie wichtig es ist, wie es gemacht wird.
Das fand ich auch. Und ich hoffe, ihr habt alle viel mitnehmen können. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne. Ich leite das dann an Astrid weiter. Also ne, wir gucken dann, dass wir das beantworten. Und dann sind wir am Ende. Mind the dog. Achtet auf euch. Achtet auf eure Hunde. Und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin.